Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, wir besprechen heute den zweiten Teil der gefallenen Hure Babylon. Und das letzte Mal konnten wir den ersten Teil sehen, in der wir feststellen konnten, dass Gott die Hure richtet, da alle Völker von ihrer Unzucht getrunken haben. Zudem haben auch die Könige der Erde mit ihrer Unzucht getrieben, die für die Autoritäten stehen. Und auch die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Weiters ist gesagt worden, dass Gottes Volk sich nicht ihrer Sünden teilhaftig werden darf, da man sonst auch Gottes Gericht empfängt, was sie betrifft. Schließlich konnten wir noch feststellen, dass Gott sein Urteil gegenüber der Hure ausspricht, indem die Stimme aus dem Himmel Gottes Volk auffordert, die doppelte Heimzahlung an der Prostituierten gemäß ihren Werken zu vergelten. Und so wie sie in den Becher eingeschenkt hat, so soll ihr doppelt eingeschenkt werden. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun unseren heutigen Predigtext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 18, die Verse 9 bis 24, wo es heißt: Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen. Und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde werden weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Torholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden. Und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden, und du wirst sie niemals mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen. Sie werden weinen und trauern und sagen: Wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. Und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von Ferne und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sahen: Wer war der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihren Häuptern und riefen weinen und trauern: Wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Freut euch über sie, du Himmel, und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie ein großer Müllstein, und warf ihn ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden. Und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden. Und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Vers 9 setzt nun an das bisher Gesagte an und beschreibt die Trauer der Könige der Erde. Sie werden sich ihretwegen an die Brust schlagen. Dies führt uns zu unserem ersten Anwendungspunkt für heute. Die angemessene Strafe Babylons führt zur Trauer der Ungläubigen. Die Phrase an die Brust schlagen taucht ebenso in Lukas Kapitel 18, Vers 13 auf. Und da hören wir: Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. In unserem Fall ist es ein Zeichen der tiefen Trauer und nicht des Schuldbekenntnisses. Statt sich zu diesem Zeitpunkt zu dem lebendigen Gott zuzuwenden, wird eine starke Betroffenheit über die Gottlosen hereinbrechen, weil man nicht mehr mit der Hure einen geschlechtlichen Vollzug ausüben kann und so nicht mehr von ihr profitieren kann. Mit anderen Worten, die ausbleibende geistliche Hurerei bekümmert sie mehr als die gottesfürchtige Buße. Und das hat auch damit zu tun, dass der verheerende Brand oder der Rauch ihrer Feuersbrunst zu erkennen sein wird. Das ist so gravierend, dass man aus Furcht vor ihrer Qual auf Distanz geht. Es wird hier eine Metapher gebraucht, die den entsetzlichen und letzten Zustand dieses Systems aufzeigt. Und der zweimalige Ausdruck "Wehe, wehe" äußert den gerichtlichen Charakter, die mit der großen Stadt Babylon in Verbindung steht. Auch hier sehen wir wieder eine Anspielung auf Nebukadnezars Aussage, der Babel als große betitelt hat. Sie steht nämlich für die geistliche Ideologie der Welt, die sie als riesig bewerten und mit der man konform geht. Und bei uns wird sie noch zusätzlich mit der gewaltigen Stadt gekennzeichnet, was die intensive Beziehung zu ihr unterstreicht. Doch in einer Stunde ist das Gericht über sie gekommen. Gott hat den festgelegten Zeitpunkt in die Tat umgesetzt, denn er schweigt nicht und lässt sich nicht spotten. Verpassen wir das Licht. Die Trauer, die in Vers 11 über die Hure aufgezeigt wird, ist über den Verlust der ihrer Finanzen. Es ist der Wegfall ihrer materiellen Sicherheit, aber ihre verlorene Seelen zu retten, die sie in Christus haben können, ziehen sie nicht in Betracht. Daran haben sie kein Gefallen, sondern nur der Wohlstand sticht in den Vordergrund. Und so ist es auch in unserer Zeit, in der viele Menschen lieber Gott beiseite schieben, anstatt ihn als oberste Priorität einzustufen. Geld vor Gott, Luxus vor geistlicher Armut, toller Lifestyle vor Ausgrenzung der Welt. Letztens hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann, der mir das wortwörtlich vorgelegt hat, dass er zur gegenwärtigen Zeit dem Materiellen mehr Fokus schenkt und nicht dem Herrn. Zudem hat er beteuert, dass er es weiß, dass es nicht der richtigen Struktur entspringt. Und trotzdem fährt er diese Schiene fort. Immerhin war es ein ehrliches Statement, aber mit einer falschen Einstellung, die auch fatale Konsequenzen nach sich ziehen kann, wenn man nicht die Prioritäten richtig legt. Aber was er auch nicht bedenkt ist, dass der Herr diesem ökonomischen System, von dem die Leute sich erfreuen, ein fatales Ende zufügen will. Sei dir daher nicht sicher, was in Zukunft mit deinen irdischen Geschäften passiert, denn der Termin für den endgültigen Schlussstrich steht bereits fest. Ergänzend wird in den Versen 11 bis 13 bezeugt, dass niemand mehr die Ware der Kaufleute kauft. Dabei werden unterschiedliche Sachen aufgezeigt, die für die Händler relevant waren. Und das sind Begriffe, die nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Moderne eine tragende Rolle spielen, auch wenn sie sich je nach Zeitepoche unterscheiden können. Historisch gesehen, schreibt Kina dazu, die Flotte der Handelsschiffe, die Getreide nach Rom brachte und somit die Bevölkerung Italiens ernährte, stellte bis in die Neuzeit hinein die bedeutendste Transportform dar. Roms Hafen von Ostia, der etwa ein halbes Jahrhundert zuvor erbaut worden war, verfügt über einen Platz mit vielen Büros für die Kaufleute, die den internationalen Handel überwachten. Mit der Zerstörung Roms würden wohlhabende Händler nicht besser dastehen als die Bauern des Reiches, deren Lage sich in einigen Regionen ohne die hohe römische Besteuerung vielleicht sogar verbessern würde. Der Großteil des Goldes und Silbers Roms stammte aus Minen in Spanien, von denen viele ihren Besitzers enteignet worden waren. Sklaven, die in diesen Minen arbeiteten, hatten nur eine kurze Lebenserwartung. Rom importierte Edelsteine für wohlhabende Männer, vor allem aber für deren Ehefrauen, insbesondere aus Indien. Die Römer beschafften sich Perlen, vielleicht Roms wichtigster Handelszweig mit dem Osten, aus dem Roten Meer und dem Persischen Golf, vor allem aber aus Indien, wo Taucher ihr Leben riskierten, um sie zu beschaffen. Spanien, Kleinasien und vor allem Ägypten lieferten den größten Teil des feinen Leinens, das zu dieser Zeit bereits bedeutender war als die Wolle. Rom bezog den kostbaren Purpurfarbstoff hauptsächlich aus Phönizien und Rot vor allem aus der Kermesreiche Kleinasiens. Obwohl etwas Seide aus der ägäischen Insel Kos angebaut wurde, importierte Rom den größten Teil der Seide aus China. Einige Römer glaubten, sie wuchs auf Bäumen. Dieser besondere Art von duftendem Holz, Zitronenholz, wurde schon lange aus dem westlichen Nordafrika bis nach Cyrene im Osten importiert. Doch da die meisten dieser Wälder abgeholzt waren, bezog Rom den Großteil nur aus Marokko. Ein Tisch aus diesem Holz war so teuer, dass man sich von dem Preis ein großes Anwesen hätte kaufen können. Die Römer importierten Marmor, der vor allem für Paläste verwendet wurde, aus Nordafrika, einschließlich Ägypten, und aus Griechenland. Zimt, sowohl das Holz der Pflanze als auch teurer, das aus ihren Trieben und der Rinde gewonnene Gewürz, stammte aus Somalia. Handelsschiffe mit Ziel Ostafrika unternahmen eine zweijährige Rundreise, die sie bis nach Tansania im Süden führte. Wohlhabende Römer nutzten Weihrauch, um ihre Häuser zu beduften und bei religiösen Ritualen und importierten den Großteil der hier aufgeführten Duftwaren. Ein Gewürz stammt aus Südindien, Myrrhe aus dem Jemen und Somalia, Weihrauch aus Südarabien. Obwohl es sich nicht um einen Luxusartikel handelte, deutete die Menge an Weizen, die zur Versorgung der römischen Bevölkerung importiert wurde, schätzungsweise 400.000 Tonnen Getreide pro Jahr, ebenfalls auf Ausbeutung hin. 200.000 Familien in Rom ernährten sich von kostenlosen importierten Getreide, während viele Kinder in Ägypten, einer der furchtbarsten Regionen des Reiches, hungerten. Die Wirtschaft des Reiches schuf zwar Wohlstand, doch dieser war ungleich verteilt und kam vor allem den Mächtigen zugute. Im Gegensatz zu Weizen im Allgemeinen war feines Mehl ein Luxusgut, das in großen Mengen aus Afrika importiert wurde. Rindfleisch wurde selbst von den Reichen nur selten gegessen und auch Hammelfleisch war selten. In Italien wurden Rinder als Arbeitstiere und Schafe zur Wollgewinnung genutzt. Italien importierte Pferde in erster Linie für Wagenrennen, die der öffentlichen Unterhaltung dienten, sowie zum Ziehen der Kutschen der wenigen Reichen. Die Liste gipfelt in den schlimmsten Formen der Ausbeutung. Sklaven, die ursprünglich aus unterworfenen Völkern stammten, in jüngerer Zeit jedoch hauptsächlich aus Zuchtsklaven und manchmal aus ausgesetzten Babys, die als Sklaven aufgezogen wurden. So viel also dazu. Adrian wird in Vers 14 erklärt, dass die Früchte, nach denen sich die Hure gesehnt hat, von ihr entwichen sind. Von welchen Früchten ist hier die Rede? Es wird von einem Verlangen der Begierde gesprochen, der sich in den Früchten ausdrückt. Dieses Prinzip sehen wir schon bei Eva in 1. Mose Kapitel 3, Vers 6, wo es heißt: Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Die Hure wird also nicht mehr ihrer Sehnsucht nachkommen können. Und auch alles, was ihr köstlich und schön war, ist ihr entschwunden. Das heißt, dass ihre ganze Pracht und der Glanz vernichtet sind, sodass sie nicht mehr zu rehabilitieren ist. Es ist eine völlige Demontage, dass folglich in den Versen 15 bis 16 die Schwere des Gerichts erneut zeigt. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual aus der Distanz ansehen müssen, wie brachial sie in die Einzelteile zerpflückt worden ist. Ihr Weinen und Trauern bestärkt auch ihren Niedergang, da sie von ihr profitiert haben. Und auch hier wird es mit dem zweimaligen Weheruf zementiert. Deswegen sehen wir in den Versen 16 bis 17 die Beschreibung der Herrlichkeit Babylons, die in einer Stunde verwüstet worden ist. Und dabei wird der große Reichtum in den Fokus gestellt. Ja, von diesem üppigen Wohlstand haben nicht nur die Kapitäne des Schiffes einen Vorteil gezogen, sondern auch die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die Matrosen und alle, die auf dem Meer gearbeitet haben. Das heißt, dass alle Gruppierungen, die in den Schiffen und auf dem Meer tätig waren, davon betroffen sind. Wir können es auch so sagen: Alle, die im selben Boot sitzen und in diesen Meereshandel verwickelt waren, sind davon erfasst. Auf unsere Zeit übertragen ist es der vielseitige und spirituell babylonische Handel in der physischen Welt, von dem all die teilnehmenden Menschen ihren Reichtum beziehen. Und die Worte in Vers 18, wer war der großen Stadt gleich, ist eine schwere und blasphemische Äußerung, die sich gegen Gott richtet, denn eigentlich müsste es heißen, wer ist dem starken Gott gleich? Die Hure bzw. die ungläubige Frau ist somit das Pardon zu der gläubigen Frau, die ihren Herrn wahrhaftig Ehrerbietung zollt. Dieser Vers zeigt somit den weltlichen Geist der Leute, die sich nicht mit dem christlichen Charakter identifizieren können. Und so kommen sie zu dieser spöttischen Bemerkung. Und dass sie Staub auf ihre Häupter in Vers 19 werfen, ist eine alttestamentliche Bekundung der Trauer. Sie rufen weinend und trauernd: Wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurde durch ihren Wohlstand. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Ja, auch hier wird sichtbar, dass sie über ihren Verlust trauern und nicht, dass ihre Seele verloren gegangen ist. Und dass man auf diese Art und Weise Betrübnis haben kann, ohne dabei seine Schuld zu bekennen, ist ein desaströser Zustand der abgefallenen Menschheit, die nicht Gott im ewigen Blick haben, die keine Trauer über ihre Rebellion gegen ihn öffentlich präsentieren, die ihre Separierung von ihm durch den Wohlstand vorziehen. Was für ein Dilemma, was für eine Bosheit. Und nachdem wir die Trauer der Ungläubigen über die Hure gesehen haben, kommen wir zu unserem zweiten und letzten Anwendungspunkt, der in den Versen 20 bis 24 zu sehen ist. Und er lautet: Die angemessene Strafe Babylons führt zur Freude der Gläubigen. In Vers 20 wird zur Freude aufgerufen, und zwar der Himmel und die heiligen Apostel und die Propheten, denn der Herr hat die Seinen an ihr gerecht. Damit soll verständlich gemacht werden, dass der Herr seine Leute gedacht hat, die unter der verfluchten Hure gelitten haben. Der Himmel, in der Gott gegenwärtig ist, hat einen berechtigten Anlass zur Fröhlichkeit, da Gottes Gericht wahrhaftig heilig und gerecht ist. Und in diesem Sinne dürfen sich auch die heiligen Apostel und Propheten freuen, was eine figurative Sprache dafür ist, dass Gott die Gläubigen, die in seinem Auftrag gehandelt haben, nicht außer Acht gelassen hat. Das ist kein Aufruf zur Schadenfreude, sondern eine berechtigte und gerechte Freude, die mit dem Charakter des allmächtigen Gottes im Einklang steht. Und so dürfen wir uns auch am Ende darüber freuen, dass der Herr seine Geschichte bereits zu Ende geschrieben hat und niemand kann dieses Manuskript ändern. Und es wird einen tollen Ausgang besitzen, da der Erste und der Letzte es von Ewigkeit her bestimmt hat. So ist auch in Vers 21 festzustellen, dass ein starker Engel einen Stein hebt, wie ein großer Mühlstein, und ihn ins Meer wirft. Dies bezieht sich auf Babylon, die mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden wird. So hat auch der Herr Jesus in Markus 9,42 davor gewarnt, was passiert, wenn er jemanden zur Verführung leitet. Da hören wir: Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Dieses Urteil über Babylon beschreibt die nicht mehr auferstandene Möglichkeit ihrer Hurerei. Sie ist endgültig fort und ihre Existenz ist für immer dahin. Und so hören wir in Vers 22, dass die Musik, die dort stattgefunden hat, ein permanentes Ende findet. Der Klang der Harfenspieler und der Sänger und der Flötenspieler und der Trompeter wird nicht mehr zu hören sein. Auch wird kein Künstler irgendeiner Kunst zu finden sein, was die kreativen Werke des Ausübenden darstellt. Zudem wird der Klang der Mühlen nicht mehr gehört werden und meint das vertraute Geräusch der Nahrungszubereitung. Ergänzend wird das Licht des Leuchters nicht mehr in ihr scheinen, in der so ihr notwendiger Bedarf an Strom abgedreht wird. Und dass die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr im Gehör auftauchen wird, meint die Entziehung einer wundervollen Freude. Zusammengefasst wird es ein totales Desaster sein. Und das hat damit zu tun, dass die Kaufleute die Großen der Erde waren. Das ist eine Redewendung, die die Selbstglorifizierung und deren Leistungen in das Rampenlicht rückt. Babylon verkörpert diesen arroganten Geist, der sich nicht dem Geist Gottes unterordnen kann. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sie durch ihre Zauberei die Völker verführt hat. Ihre magische Verführung führte die Menschen nicht zu dem lebendigen Gott, sondern zur vollkommenen Abweichung der Gottlosigkeit. Isabel wird ebenso in 2. Könige Kapitel 9, Vers 22 mit der Zauberei in Verbindung gebracht und es bestärkt unsere Argumentation, dass die Lehre entgegengesetzt dem Evangelium steht. Zuletzt wird noch betont, dass das Blut der Propheten und der Heiligen und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf der Erde, in ihr gefunden sind. So wie Isabel dafür verantwortlich war, die Treuen Gottes zu töten und zu verfolgen, so ist Babylon die Fortsetzung dieser Eskalation. Seien wir dankbar, dass Gott keine einzige Sünde der Treuen, welche Menschen begehen, vergisst. Und gehören wir auch zu denen, die am Ende nicht mit der Hure hingerichtet werden. Und das nächste Mal blicken wir auf Offenbarung Kapitel 19. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.